Wir waren dabei über die Zielsetzung der ersten Lesungen eines Buches nachzudenken. Wir haben gesehen, dass beim ersten paar Mal, wo wir ein Buch lesen, beim Überblick, beim Einstieg in das Studium eines Buches, wollen wir den Schreibzweck feststellen. Wir haben darüber geredet, wie wir das tun können. Wir haben ein paar Worte gesagt zu der Feststellung des Themas. Was will das Buch eigentlich aussagen? Und drittens, eine möchte ich betonte, untergeordnete Themenbereich, die Feststellung der Struktur. Du kannst ein ganz normales Christenleben führen, ohne die Struktur der biblischen Bücher, über die Struktur der biblischen Bücher jemals nachgedacht zu haben. Ich möchte das nicht überbetonen heute. Ihr habt aber doch gesehen, dass es eine Hilfe sein kann, die Struktur eines Buches anzuschauen und zu sehen, welche Hilfen das geben kann in Bezug auf die Auslegung des Textes, der Absicht des Schreibers und schließlich unsere Verkündigung. Das will ich nicht überbetonen, aber ich nehme mir mehr Zeit für dieses Thema als für manche andere, weil ich der Überzeugung bin, dass dieser bei uns vernachlässigte Thema doch eine Hilfe sein kann. Ich gehe davon aus, dass wir schon, die Teilnehmer zumindest an diesem Seminar, schon einiges über Bibelstudium gesagt haben. Eben deswegen will ich das in den Raum stellen, was man eher noch nicht gehört hat. Wie viele von euch haben viel nachgedacht über das Studium von literarischen Strukturen? Ah ja, auf unserem Seminar, ha? Ja. Gut. Und das ist nur ein Werkzeug, ein zusätzliches Werkzeug in eurer Werkzeugkiste. Wir haben gesehen, dass es eine Hilfe sein kann, die literarische Struktur anzuschauen, um beurteilen zu können, die Grenzen der literarischen Einheit. Wie der Schreiber sein Material geordnet hat, was waren seine Gedankengänge, wie läuft ein Thema durch einen Abschnitt, was sind die Grenzen des Abschnittes. Wir haben gesehen, Abschnitte werden manchmal ausdrücklich angekündigt. Manchmal werden sie angekündigt durch eine Veränderung der Örtlichkeit oder des Personenkreises. Auch manchmal durch wiederholte Aussagen oder Schlüsselbegriffe. Wir haben das anhand des Römerbriefes betrachtet. Wir werden noch ein paar Beispiele anführen unter einem anderen Gesichtspunkt. Und dann jetzt durch wiederholte Aussagen oder Zusammenfassungen. Punkt E auf eurer Gliederung. Manchmal der Schreiber in einem Buch zeigt die Gliederung seines Werkes durch literarische Hinweise, durch Zusammenfassungen auf strategischen Orten, die uns zeigen, wo ein neues Thema beginnt. Schauen wir vielleicht zuerst ein Beispiel an. Matthäus Kapitel 7. Man würde vielleicht das erste, Matthäus Kapitel 7, Vers 28, ist irgendwie offensichtlich nach diesem großen Block von Lehre, was man für sich betrachtet meistens, die Bergpredigt. Kommt folgende Aussage. Und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte, da erkannte die Volksmenge, er staunte die Volksmenge sehr über seine Lehre, denn er lehrte wie einer, der Gewalt hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Eine zusammenfassende Aussage, die Reaktion auf diese drei lange Kapitel der Lehre unseres Herrn. Kapitel 11, Vers 1. Und es geschah, als Jesus seine Befehle an seine 12 Apostel vollendet hatte, ging er von dannen hinweg um in ihren Städten zu lehren und zu predigen. Wiederum eine Zusammenfassung, irgendwie eine Schlussbemerkung, kommt hier am Anfang eines neuen Kapitels, ist eigentlich der Schlussbemerkung von einem abgeschlossenen Abschnitt. Kapitel 13, Vers 53. Nach den Himmelsreich Gleichnisse, und es geschah, als Jesus diese Gleichnisse vollendet hatte. Natürlich, wenn du Matthäus Evangelium liest und du kommst zu Kapitel 13 und er diese ganze Himmelsreich Gleichnisse erzählt, würdest du das als literarische Einheit betrachten. Und es soll uns nicht überraschen, dass am Ende ein Meilenstein oder Merkstein im Text gelegt ist. Aber die andere Frage ist, beginnt der Gedankengang in Kapitel 13, wie in den meisten Predigten? Oder beginnt er früher? Ist Kapitel 13 eine literarische Einheit oder vielleicht ein Bestandteil einer literarischen Einheit? Hat der Gedanke schon früher begonnen? Eben das Problem des Bösen und wie Gott damit umgehen wird in seinem Reich. Dann Kapitel 17, Vers 1. Das stimmt nicht. Das ist ein Fehler. Ja, 19, 1. Es geschah, als Jesus diese Reden vollendet hatte, begab er sich von Galiläa hinweg und so weiter. Dann Kapitel 26, Vers 1. Es geschah, als Jesus alle diese Reden vollendet hatte, sprach er zu seinen Jüngern, ihr wisst, dass in zwei Tagen das Passa ist. Und hier haben wir die Geschichte von seinem Tod, sein Leiden, sein Tod, seine Auferstehung. Hier unterteilt Matthäus für uns sein Material. Und so treffend, dann ist nicht Matthäus das Evangelium, das uns die Lehre des Herrn vorstellt, mehr als irgendeine andere. Die großen Reden sind hier, Ölbergpredigt, die Bergpredigt am Anfang, der große Vortrag über das Reich Gottes in der Mitte. Und so Matthäus hier zeigt uns, was die großen Abschnitte sind. Ich weiß nicht, ob es dich je frustriert hat, man möchte was predigen oder ein Buch lehren und man studiert ein bisschen was und meistens hat man zu wenig Zeit, man holt ein paar Bücher her und man schaut, was für Gliederungen da sind. Und der hat die Gliederung. Ja, naja, das ist schön. Das ist hilfreich, aber dann noch eine Gliederung. Und du schaust fünf Bücher an und es sind fünf verschiedene Gliederungen. Das ist dir nicht aufgefallen. Ich habe gerade wiederum geschaut in Wuppertaler Studienbibel, das ist für mich immer eine Glaubensprüfung. Ich glaube, nicht für mein Glaube, aber ich glaube, dass ich eines Tages das ganze Klumpen Einheit sehe bei mir. Und ich habe die Timotheus-Bücher angeschaut. Und es sind schon ein paar Gedanken da drinnen. Aber die Struktur, der hat nichts gesehen. Das Argument, eigentliche Argument. Weil man also ausgelassen hat, diese Dinge. Und man denkt, es kommt einem so vor und man ordnet das, ja, gut. Aber wenn wir den Text genauer anschauen, öfter sieht man, dass der Schreiber selbst diese schwierige Arbeit von der Aufstellung einer Gliederung selber gemacht hat. Der kann es sozusagen als Schiedsrichter in unseren Überlegungen dienen. Ein anderes Beispiel, Apostelgeschichte. David Gooding schreibt ein Buch über die Apostelgeschichte jetzt. Er schreibt auf Englisch. Ob es auf Deutsch kommt, weiß ich nicht. Ich würde schon hoffen. Kapitel 6, Vers 5. Ich möchte das aufschreiben. Das war Kapitel 19, Vers 1. Das war einfach mein... Wahrscheinlich diese Finger hat es gemacht. Diese. Kapitel 6. Vers 5.
Das stimmt nicht.
Und zwar mein Finger wieder um. Es war Kapitel 6, Vers 6. Was mache ich hier? Ich habe eine ganz neue Bibel hier und ich habe nichts markiert. Und wo ist es?
Ah ja, Vers 7.
Stell dir vor. Vielleicht ist die Urtextbibel anders eingeteilt als meine.
Und das Wort Gottes wuchs und die Zahl der Jünger in Jerusalem vermehrte sich sehr und eine große Menge der Priester wurde den Glauben gehorsam.
Kapitel 9, Vers 31. Wir hatten hier an den Mittel der Kapitel.
So hatten denn die Versammlungen durch ganz Judäa, Galiläa, Samaria hin Frieden und wurden erbaut und wandelten in der Furcht des Herrn und wurden vermehrt durch den Trost des Heiligen Geistes. So das Wort wuchs und jetzt wachsen die Versammlungen.
Dann Kapitel 12, Vers 24.
Das Wort Gottes aber wuchs und mehrte sich.
Wiederum nicht bei einem Kapitelhinweis oder Kapitelunterteilung.
Dann Kapitel 16, Vers 5.
Kapitel 16, Vers 5.
Und die Versammlungen wurden im Glauben befestigt und vermehrten sich täglich an Zahl.
Kapitel 19, Vers 20.
Also wuchs das Wort des Herrn mit Macht und nahm überhand.
Kapitel 28, Vers 30.
Er aber blieb zwei ganze Jahre in seinem eigenen gemieteten Haus und nahm alle auf, die zu ihm kamen, indem er das Reich Gottes predigte und die Dinge, welche der Herr Jesus Christum betreffen, mit aller Freimütigkeit ungehindert lehrte.
Interessant. Es ist fast wie ein Kehrreim durchs Buch. Ich habe einmal eine Predigt über diese Verse gehalten. Ich habe alle Verse genommen und gedacht, das sind gewaltige Verse. Diese Zusammenfassung. Ich habe sie zusammengebastelt in einer Predigt und dachte, das war gut. Über Gemeindewachstum und das war toll. Aber sind Sie deswegen da?
Das sind Zusammenfassungen. Die stehen am Ende von 6 verschiedenen Abschnitten der Apostelgeschichte. Und er redet von dem Wort Gottes, das Wort Gottes wuchs, Kapitel 6. Und dann in Kapitel 9 wachsen die Versammlungen. In Kapitel 12 wächst das Wort. Und in Kapitel 16 wachsen die Versammlungen. Und in Kapitel 19, und es ist hin und her. Das Wort, die Versammlung, das Wort, die Versammlung, das Wort. Und das letzte Wort in der Apostelgeschichte in dem griechischen Text ist ungehindert.
Gott hat immer das letzte Wort. Und Apostelgeschichte ist nichts anderes als eine Reihe von Hindernissen zum Evangelium. Erste Hindernis war die Einzigartigkeit des Evangeliums. Wer ist dieser Jesus Christus? Die Darstellung von Jesus als der Auferstandene und die Reaktion der religiösen Behörde.
Die ganze Geschichten haben ein gemeinsames Thema. Wer ist Jesus Christus? Was sagt Christentum darüber? Was sagt Judentum darüber? Und wir sehen, wie Christentum und Judentum ihre verschiedene Wege gehen in den ersten 5,5 Kapitel über die Frage, wer ist Jesus Christus? Und dann kommt die erste große Hindernisse für Evangelisation. Was glaubst du, ist die große Hindernis für Evangelisation? Was sagst du, Christian?
Richtig. Ich hätte gesagt Sünde. Sünde ist die größte Hindernis zur Evangelisation. Die Bibel sagt, dass Heiligung ist die größte Hindernis zur Evangelisation. Falsch verstandene Heiligung. Wie merkt es, der Petrus ist bei dem Mobiltreffpunkt und er predigt das Evangelium, der Cornelius kommt vorbei und er sagt, Servus Peter, wie geht's? Ja, mir geht's gut. Was hältst du von dieser Botschaft? Ja, das ist schon gewaltig, da möchte ich mehr hören. Peter, komm da, nächsten Donnerstag, ich lade all meine Familie und Freunde zusammen und du kannst das Evangelium predigen. Na Cornelius, entschuldigen Sie, ich kann es eigentlich nicht machen. Ja, ich weiß, Sie sind sehr beschäftigt, Sie sind doch ein Apostel des Herrn. Wissen Sie, kommen Sie dann nächsten Sonntagabend kommen Sie. Ich habe alles zusammen. Na, ich kann eigentlich Sonntagabend nicht kommen. Dann schauen Sie in Ihr Kalender und machen Sie einen Termin mit mir aus. Ja, entschuldigen Sie, Herr Cornelius, ich kann überhaupt nicht kommen. Oh, wieso? Ja, weißt du, Cornelius, ich weiß nicht, wie ich das eigentlich sagen soll, aber wir Juden, wir sind Heiligen. Oh, wirklich? Auch der Kaiphas und Hannas, sind sie auch Heiligen? Ja, so sie sagen, Cornelius. Oh. Wie willst du jemandem das Evangelium verkündigen, wenn du nicht einmal eine Tasse Kaffee mit ihm trinken kannst? Die erste Hürde, die das Evangelium überwinden musste, ist die Frage, wie kann das Evangelium anfangen von Jerusalem bis zum Ende der Erde gehen? Mit jüdischen Verkündigern. Und du beginnst in die erste Geschichte. Ab dem 9. Kapitel, Kapitel 9, die erste Geschichte, die Rede ist von den Heiligen. Und jede Geschichte von Kapitel 9 bis Kapitel 12 am Ende ist eine Geschichte von Heiligen. Kapitel 6 bis Kapitel 9 hat eine ganz andere Themenkreis. Vier Geschichten. Was sind sie? Kapitel 6? Inhaltsangabe. Was ist Kapitel 6? Ab Vers 7. Stephanus, was passiert mit ihm? Wieso? Und was war der Grund für Gottes Lästerung? Stimmt überhaupt nicht. Sie waren im Begriff, ihn zu steinigen vorher. Das ist nicht der Grund für seine Steinigung. Der Grund für seine Steinigung, Brüder, war folgendes. Er traute sich zu sagen, dass der Tempel in Jerusalem eine vorübergehende Einrichtung war. Gott ist erschienen Abraham in Ur. Und Ur war nicht im Ziel für ihn. Gott hat Abraham aus Ur gebracht und in unser Land gebracht. Und dort ist er ihm erschienen. Und unsere Väter irrten herum, bis der Zeit kam, wo der Ort gefunden war, wo sein Name wohnen sollte. Und jetzt schreitet Gott einen Schritt weiter. Wisst ihr, was Stephanus predigt? Nichts anderes, wenn du es analysierst, als Hebräerbrief. Boah, das konnten sie nicht hören. Was? Die nächste Geschichte, was ist sie? Was ist die nächste Geschichte? Ja, das Evangelium geht nach Samaria. Und was passiert? Sie bekehren sich, sie lassen sich taufen, und was passiert? Ja, aber was passiert mit den Leuten?
Sie bekommen keinen Heiligen Geist. Wieso?
Ist das in der Bibel, damit die Pfingstler doch recht haben? Warum bekommen sie keinen Heiligen Geist?
Welche andere?
Problem ist, sie sind kein Heiligen. Sie sind Samariter. Sie sind ein Mischvolk. Und das stimmt natürlich, was du sagst. Das war eine verbindende Sache. Stell dir vor, ein Jude kommt und legt seine Hände auf einen Samariterkopf. Das war eine Gewährleistung, das war ein Sicherheitszeichen. Dass der Samariter bekehrt war, ich kann dir sagen, wenn er ihn nicht ins Gesicht eingespuckt hat. Er war bekehrt. Überleg mal, sie bekommen keinen Heiligen Geist, bis Männer kommen von, was sagt der Text? Von Jerusalem. So Jerusalem in der ersten Geschichte ist nicht Gottes Ziel, der Tempel in Jerusalem. Aber kannst du wie die Samariter Nein sagen zu Gottes Offenbarung und in Rebellion gegen Gott sich treffen an Berg Gerizim? Nein sagen zu dem, was Gott seinen Propheten geoffenbart hat und nur das Gesetz nehmen und das verfälschen? Nein, Samariter, bevor du den Heiligen Geist bekommst, du wirst bekennen, dass das Heil doch aus den Juden ist. Interessant, oder? Die Zeit ist gekommen. Du brauchst Gott nicht anbeten in Jerusalem. Du kannst Gott überall anbeten. Gott ist Geist. Du musst ihn aber im Geist und in der Wahrheit oder anbeten. Und die Wahrheit ist, Brüder, dass das Heil aus den Juden ist. Und die Samariter werden das anerkennen, bevor sie den Heiligen Geist bekommen. So in der ersten Geschichte, Stephanus wird gesteinigt, der ist von den orthodoxen Leuten sozusagen, weil er behauptet, dass Jerusalem nimmer die zentrale Rolle hat in Gottes Plan. Und die nächste Geschichte, Samariter bekommen erst den Heiligen Geist, wenn sie anerkennen die zentrale Rolle in Gottes Botschaft, in Gottes Gedanken von Jerusalem. Und dann kommt die nächste Geschichte, was ist sie? Der Kämmerer. Und was hat die Geschichte mit den drei, zwei Vorherigen? Wo war er unterwegs? Er ist gegangen nach Jerusalem. Was, wieso? Weil Jerusalem ist der Ort, wo man Gott anbetet, oder? Wir sind wiederum beim gleichen Thema. Und was hat er in Jerusalem bekommen? Die Schrift. Stell dir vor, einzigartig in der Antiken, ein Tempel ohne Gott. Das tatsächlich. Die Römer haben gesagt, dass die Juden Atheisten waren, weil sie hatten keinen Gott. Sie schauen herum und wo ist er? Wo ist er? Ihr habt den Tempel, ist gewaltig groß, aber wo ist euer Gott? Einzigartig in der Welt, diese Darstellung dessen, wer Gott ist. Und dass du Gott nur nahen kannst durch Blutsopfer, weil du Sünder bist und du bist unheilig und er ist absolut heilig. Und all das konnten die Nationen lernen in dem Tempel. Und weiteres haben sie die Schrift gehabt. Christentum hat etwas Zusätzliches. Vergebung in Jesus Christus. Und du brauchst nicht nach Jerusalem gehen, um Vergebung zu bekommen. Und die letzte Geschichte? Was ist die vierte Geschichte? Wie heißt was? Die Bekehrung von Saulus. Und was tut er? Wozu? Was wollte er tun? Er wollte sie zurück nach Jerusalem bringen.
Und du, Sektierer, du.
Du meinst, du kannst eine neue Bewegung anfangen und unser jüdisches Zeugnis erteilen. Dieser Jesus, dieser Sektierer. Wir müssen die Leute zurückbringen zu Jerusalem. Was ist die Pointe der Geschichte? Gerade umgekehrt. Saulus, du wirst mein Name tragen. Oh, ich bin gewohnt zu denken, ich Alttestamentler. Wenn ich mich in Paulus seine Stellung setze, wo wohnt der Name Gottes? Über den Tempel. Oder? Und du wirst mein Name tragen für den Nationen? Wie geht das? Und hier sehen wir in diesem Abschnitt in vier Geschichten, das sind die einzigen vier, vier verschiedenen Seiten von einer Frage. Gott offenbart sich nicht mehr ausschließlich in Jerusalem. Stephanus ist bereit dafür zu sterben. Für sein Frühform von Hebräerbrief. Ich frage mich nach Albert Hebräerbrief. Ob es doch jemand war, der Stephanus ziemlich gut kannte. Ich weiß nicht. Natürlich, die großen Gelehrten sagen alle, dass ich schief liege, aber ist okay. Das ist etwas so wichtig, was die großen Gelehrten sagen, als dass ich gerade verloren habe in diesem unsinnigen Spiel. Wie heißt das? Okay, er ist bereit dafür zu sterben, für die Wahrheit, für folgende Wahrheit, Gott ist Geist. Und wenn du ihn anbetest, in Wahrheit und im Geist, der Ort ist gleich. Okay? Und die nächste Geschichte sagt uns, aber pass auf. Heißt das, dass wir Christen uns loslösen können von der Geschichte? Unsere Wurzel zum Judentum abschneiden? Samariter, du wirst anerkennen, dass die Wahrheit und das Heil ist von dir. Vierte Geschichte. Er kommt nach Jerusalem anzubeten, aber Brüder, die Antwort seiner Probleme war nicht in Jerusalem zu finden. Es war eine vorbereitende Lösung, aber das vollständige Evangelium war noch nicht da. In Judentum. Und viertens, nein, Leute, ihr braucht nicht nach Jerusalem zu kommen, mich anzubeten. Ich schicke den Paulus zu euch. Und jeder dieser sechs Abschnitte hat ein bestimmtes Thema. Und alle der Geschichten unterstützen, sind wie Bausteine, wie diese vier Geschichten in dem Thema. Wenn wir Zeit haben, vielleicht reden wir über ein paar. Aber wir müssen jetzt weiter. 1. Mose. Kapitel 2. Vers 4. Dies ist die Geschichte oder sind die Geschlechter oder Generationen der Himmel und die Erde, Entschuldigung, des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden, an dem Tag, da Jehova Gott Erde und Himmel machte. Kapitel 5, Vers 1. Dies ist das Buch von Adams Generationen, an dem Tag, da Gott Adam schuf, machte er ihn im Gleichnis Gottes. Kapitel 6, Vers 9.
Kapitel. Kapitel 6, Vers 9. Dies sind die Generationen Noahs. Noah war ein gerechter und vollkommener Mann. Dann Kapitel 9, oder Kapitel 10 eigentlich, Vers 1. Dies sind die Geschlechter der Söhne Noah, Sem, Ham, Japheth. Sie wurden ihren Söhnen geboren nach der Flut und so weiter. Der Tod von Noah kommt in Vers 27, dann kommt der neue Abschnitt in Kapitel 10, Vers 1. Kapitel 11, Vers 27. Dies sind die Geschlechter Terahs. Terah zeigte Abraham und so weiter. Kapitel 25, es ist ein Riesenabschnitt. Vers 12. Dies sind die Geschlechter oder die Generationen Ishmaels. Ein ganz kurzer Abschnitt. Dann Vers 19. Dies sind die Geschlechter Isaaks. Dann Kapitel 36, Vers 1. Dies sind die Geschlechter Esaus, eine kurze Geschichte. Dann Kapitel 37, Vers 2. Dies sind die Geschlechter Jakobs, bis ans Ende des Buches. All diese Hinweise, literarische Merksteine wiederum, unterteilen das Buch für uns. Und beachte, was passiert. Es sind drei Geschichten von Schöpfung. Die Schöpfung aus drei verschiedenen Gesichtspunkten erzählt. Und dann nach jeder Schöpfungsgeschichte eine zusammenfassende Bemerkung. Dann Noah stirbt. Und dann kommt die Generation. Ja, übrigens, die dritte Geschichte möchte ich sagen. Ja, Noah stirbt und dann kommen die Generationen Noahs. Und dann Terah stirbt, dann kommen die Generationen Terahs, die große Abrahams Geschichte. Und dann Abraham stirbt und was passiert, ist eine kurze Geschichte über Ishmael, denn er ist eh nicht so wichtig, und eine lange Geschichte über Isaac, denn er ist uns wichtig. Und dann Isaac stirbt und dann kommt die kurze Geschichte Esaus, das ist uns nicht so wesentlich, und dann die lange Geschichte Jakobs und Josef. Und jeder Abschnitt endet mit dem letzten Satz, der Tod des Stammvaters. Und dann kommen die Generationen. Und wiederum, wenn du die Bibel von der Warte der Gestalten aus betrachtest, es gibt diese großen Persönlichkeiten. Abraham, und dann Isaac, und dann Jakob, und dann Josef, die große Persönlichkeiten. Es ist wie eine Biografie. Aber Brüder, es ist mehr als eine Biografie. Ich kann dir zeigen, die ganze Geschichte des Universums in jedem von diesem Abschnitt. Es ist ein Thema bei jedem Abschnitt. Ein Thema, das aktuell war für das jüdische Volk damals. Und ein anderes Thema, ein Thema von universalen Bedeutung für uns alle, denn die ganze Heilsgeschichte von vorne bis hinten ist so dargestellt, etwa wie Bibelpanorama im ersten Buch Mose. Und die großen Abschnitte werden durch diese strukturellen Hinweise deutlich. Wir werden das sehen, wir werden jetzt ein Fallbeispiel machen in ein paar Minuten über Lukas Evangelium, wir werden sehen, wie das funktioniert. Aber noch eine Möglichkeit, ein Buch zu unterteilen, sind rhetorische Fragen. Römerbrief, die Stellen sind aufgeschrieben, Paulus ordnet sein Material zum Teil um rhetorische Fragen. Er stellt eine Frage und sagt, das sei fair. Und dann beginnt er ein neues Thema. So kann man in einer Abhandlung arbeiten. Das kennen wir wohl. Schauen wir Malachi an.
Ein Buch, wo wir vielleicht noch nicht eine Jugendstunde gehalten haben. Aber du sollst irgendwann einmal Malachi studieren, weißt du, stell dir vor, du kommst hinauf in den Himmel und da sitzt einer und du sagst, ja, servus, wie geht's dir? Fein, wie heißt du? Oh, ich heiße Malachi. Malachi, das kommt mir schon bekannt. Warst du bei einer Rockgruppe, oder was? Hast du nie mein Buch gelesen? Welches Buch? Was hast du geschrieben? Weißt du? Wäre furchtbar. Ausspruch des Wortes Jehovas an Israel durch Malachi. Ich habe euch geliebt, spricht Jehova, aber ihr sprecht, worin hast du uns geliebt? Und dann beginnt die Beantwortung des trotzigen Volkes Gottes. Vers 6. Ein Sohn soll den Vater ehren, ein Knecht seinen Herrn. Wenn ich den Vater bin, wo ist meine Ehre? Wenn ich Herr bin, wo ist meine Furcht? Spricht Jehova der Herrscher zu euch, ihr Priester, die ihr meinen Namen verachtet und sprecht. Worin haben wir deinen Namen verachtet? Ich kenne diese Reaktion bei meinen Kindern, ja. Was habe ich getan? Und dann führen sie ihr Dings an. Die ihr unreines Brot auf meinem Altar darbringet und doch sprechet, worin haben wir dir verunreinigt? Dann Vers 27, Kapitel 2, Vers 14. Zweitens tut ihr dieses, ihr bedeckt den Altar Jehovas mit Tränen, mit Weinen und Seufzen, sodass er sich nicht mehr zu eurer Opfergabe wendet, doch Wohlgefälliges aus eurer Hand annimmt. Und ihr sprecht, warum? Als ob sie das nicht verstehen. Vers 17. Ihr habt Jehova mit euren Worten ermüdet. Ihr sprecht, worin haben wir ihn ermüdet? Kapitel 3, Vers 7. Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Satzungen abgewichen und habt sie nicht bewahrt. Kehrt um zu mir, so will ich zu euch umkehren, spricht Jehova der Herrscher. Und ihr sprecht, worin sollen wir umkehren? Kapitel 3, Vers 13. Eure Worte sind trotzig gegen mich gewesen, spricht Jehova. Und ihr sprecht, was haben wir miteinander wider dich beredet? Ah, das ist eine interessante Szene. Kannst du sehen, dass man dramatisch, wie dramatisch man Malachi predigen könnte? Ich meine, die meisten Geschwister, ich meine, ja, es sind ein paar Verse da drinnen über den Tag des Herrn. Das weiß ich eh. Ich habe etwas geschrieben am Bibelrand. Die Sonne der Gerechtigkeit. Und sonst wissen sie über Malachi leider nicht. Aber Malachi ist dramatisch. Denn du möchtest sehen, trotzige Menschen, und wie sie umgehen mit dem Herrn, wo Malachi hat eine zeitlose Botschaft. Und das Material ist mittels dieser Frage auch geordnet. Man kann durch grammatikalische Strukturanzeige sehen, wie ein neuer Abschnitt in der Bibel beginnt. Bindewörter, die neue Gedankeneinheiten einleiten, oder einen Übergang machen zwischen und zeigen die Beziehungen zwischen den Gedankeneinheiten. Und es sind herrlich, manche von denen. Ah, oh, hier kannst du predigen wie ein Bilder. Das ist einfach fantastisch. Überleg mal. Epheser, Kapitel 4, Vers 1. Diese Drehscheibe des Buches. Oder Epheser, Kapitel 2, Vers 4. Und der Paulus kündigt einen Fortschritt in seinen Gedankengang an. Und boah, das ist ein Sprungbrett für einen Prediger. Meine Güte. Zum Beispiel, sie taten den Willen des Fleisches und die Gedanken. Und von Natur waren sie Kinder des Zornes, auch wie die übrigen. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit. Das ist ein Wendepunkt. Oder, ja, ein guter wäre Römer Kapitel 3. Ich muss meine alte Bild behalten. Ich bin wirklich, finde mich nicht zurecht hier mit dem Urtext. Vers 20. Darum aus Gesetz werken kann, wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden, bezeugt durch das Gesetz. Ein deutlicher Wende im Text. Viele Beispiele von Römerbrief sind hier angeführt. Ein paar von Hebräerbrief. Kapitel 8, Vers 1. Hier ist eigentlich die Schreibabsicht des Schreibers angekündigt. Aber der Drehpunkt des Buches. Die Summe, das Wesentliche, der Hauptpunkt dessen aber, was wir sagen ist, wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones der Majestät in den Himmel, ein Diener des Heiligtums und der wahrhaftigen Hüte, welche der Herr errichtet hat und nicht der Mensch. Die Summe dessen aber, und das ist irgendwie der Leitgedanke, haben wir überhaupt, wir haben keinen Tempel, wir treffen uns in einem Obersaal. Wir haben keinen großen Feldherr wie Josua, wie Mose. Die Juden haben die Engel, die Juden haben den hohen Priester Aaron. Was haben wir überhaupt? Und das Argument geht hinauf, schrittweise, Christentum ist besser. Der Gottmensch ist besser als die Engel, als ein Vermittler. Der Apostel unser Glaube ist besser als Mose. Der Führer, unser Führer Christus ist besser als Josua. Der hohe Priester nach der Ordnung von Melchizedek ist besser als Aaron nach der Ordnung von Levi. Was haben wir? Wir haben einen solchen hohen Priester. Meine Güte, mein Blut ist zumindest auf 40 Grad jetzt. Ich könnte mich loslassen, ja, davor. Seht ihr, wie ein Gedanke, es ist baut auf, alles baut auf, langsam hinauf, hinauf, hinauf. Und dann wir haben, und Gott will, dass ein Prediger vor seinem Volk steht und sagt, hier ist die Hauptsache, wir haben einen solchen. Und dann man redet über diesen hohen Priester, man redet über den Priester selbst, über den Bund, über die Grundlage seines Priestertums. Über die Hütte, der Ort, wo man jetzt Gott für uns dient. Über seine einmalige Schlachtopfer, das ist besser, das vollkommene Ergebnis in unser Gewissen. Das haben wir, Geschwister. Und der nächste Schritt im Buch ist in Kapitel 10, Vers 19. Ihr wisst, der zweite Wendepunkt. Da wir einen solchen hohen Priester haben. Wie leben wir denn? Oh, drei Kapitel lang sagen wir Ihnen, wie wir leben denn, huh? So ist der Aufbau. Und so häufig, besonders in Briefen, sind diese ganz unscheinbare grammatikalische Anzeige die Dinge, die wir, nach denen wir Ausschau halten müssen, um zu sehen, wie das Argument eine neue Richtung nimmt. Es wäre traurig, Brüder. Wir stehen auf und wir predigen. Ja, das wäre ein gutes Beispiel. Wir stehen auf und wir sagen, ja, in der Bibelstunde letzte Woche haben wir geredet bis Kapitel 10, Vers 19 und ab heute wollen wir reden ab Vers 20. Na du, ich falle auf der Stelle. Du hast angefangen bei Vers 20 und du fängst an bei Vers 19. Denn hier ist die Gedankeneinheit und alles, der Apostel, ich meine der Apostel, der Schreiber zumindest, Er bereitet uns vor, weißt du, auf das, was er uns sagen will.
Gut.
Es gibt andere Beispiele. So oft wie auch in Römerbrief, erinnert ihr euch an Römer Kapitel 5, Vers 1 bis 11, ist auch eine ähnliche Zusammenfassung, nicht wahr? Hier in Hebräerbrief, Kapitel 8, Vers 1, er schaut zurück auf die erhabene Person unseres Herrn und er schaut voraus auf das erhabene Werk unseres Herrn. Er ist größer. Sein Werk ist in aller Einzelheiten besser. Und diese Dinge erkennen wir anhand, wenn wir lernen, diese Strukturanzeige in Betracht zu ziehen und zu benutzen. Dann wollen wir reden, ganz kurz, nächste Seite. Ja?
Dass du bei einem Buch zum Beispiel aufgrund von Schlüsselbegriffen eine bestimmte Ordnung und eine bestimmte Struktur festgestellt hast, das dann ein paar Jahre hast liegen lassen und dann irgendwann nochmal das Buch genommen hast und plötzlich entdeckt hast, da sind bestimmte Strukturanzeiger drin, die es erlauben, innerhalb des Buches eine ganz andere Struktur mit anderen, was andere Aspekte angeht, festzustellen. Wie zum Beispiel hier die Kapitel oder die vier Geschichten aus der Apostelgeschichte, die vielleicht unter einem ganz anderen Aspekt ebenfalls irgendwie zueinander zuordnen zu können.
Sicherlich gibt es verschiedene Themen in der Bibel. Ich meine, wir könnten eine wunderbare Predigt halten und es wäre berechtigt zu reden, weißt du, was wir haben, ist besser, oder? Ein Hebräerbrief liefert genügend Material. Du kannst Leute führen, wenn der Herr dich benutzt, zu den Füßen Jesu. Und das wird richtig sein. Das Thema heute Abend von Hebräerbrief, was wir haben, ist besser. Okay? Könntest aber auch von Hebräerbrief reden und ein ganz anderes Thema. Du könntest reden von Hebräerbrief und Stellen aus Hebräerbrief nehmen und auch ein gewisser Gedankenfluss, der berechtigt ist, und wir reden über unseren großen hohen Priester. Okay? Gut. Und ich glaube, das ist berechtigt. Ich habe es auch getan. Ich habe es vor, in Zukunft solche Dinge wiederum zu tun. Man redet über das Werk des Heiligen Geistes. Übrigens, liebe Brüder, in unserer Bewegung ein sehr vernachlässigtes Thema. Und ihr braucht nicht überrascht sein, wenn die Leute John Wimber und die ganzen Hokus-Pokus-Männer nachlaufen, wenn ihr diese Themen nicht richtig behandelt oder nur in Abwehr behandelt. Wir reden über den Heiligen Geist. Ich denke an Dr. Pearsons Buch über die Apostelgeschichte. Er hat es genannt The Acts of the Holy Spirit. Statt die Apostelgeschichte, die Heilige Geistgeschichte. Und er nimmt die Apostelgeschichte und er zeigt uns eine Linie durch die Apostelgeschichte. Ich glaube, das ist berechtigt. Der Heilige Geist spricht oder wirkt persönlich 38 Mal in der Apostelgeschichte. Der Herr Jesus Christus persönlich 22 Mal taucht er auf. Wahnsinn, das ist Stoff. Und das wäre berechtigt. Oder die Gemeinde in der Apostelgeschichte. Oder Gemeindewachstum in der Apostelgeschichte. Sie sind alle Linien. Aber ich glaube, dass der große Linie doch konstant ist. Ich glaube, als Lukas dieses Buch schrieb, dass er Themenanzeiger oder weißt du, Zusammenfassungen da geplant, gewollt, gemacht hat und ein gemeinsames Thema. Und es ist interessant, die sechs fortlaufende oder sechs Themen der Apostelgeschichte zu betrachten. So ich würde sagen, jein. Okay. Wir wollen ganz kurz zwei Dinge behandeln. Themenformulierung. Struktur kann uns helfen, wenn wir wissen, wo die Strukturanzeiger sind. mit der Themenformulierung. Gehen wir zurück zu ersten Buch Mose. Und ihr habt auf Englisch, ich habe keine Zeit gehabt, das zu übersetzen. Das habe ich von Dr. Gooding. Erste Buch Mose. Schauen wir ganz kurz die zweite Schöpfungsgeschichte an. Wenn ich vor einigen Jahren erste Buch Moses ausgelegt hätte, hätte ich Kapitel 1 ausgelegt, dann Kapitel 2 ausgelegt. Das ist eine Geschichte in sich, der Mann und die Frau und so weiter. Kapitel 3 ausgelegt, der Fall. Kapitel 4 ausgelegt, Konsequenzen von dem Fall und die Entstehung von Kultur. Kapitel 5 ausgelegt und so weiter. Ja? Aber jetzt habe ich gesehen, das ist nicht, wie es geschrieben war. Die erste Geschichte beendet in Kapitel 2. Und die zweite Geschichte beginnt in Kapitel 2, Vers 4. Die Geschichte des Himmels und der Erde. Und hier ist die Geschichte von dem Himmel. Und jetzt die Geschichte von der Erde. Seht ihr, ich habe leider das erste Buch Mose nicht alles mitgebracht. The first creation story, und dann the second creation story, the generations of the heavens, ganz kurz, and the earth, a lange Geschichte. The third creation story, the generations of Adam, ganz kurz, the generations of Noah, eine lange Geschichte. Und dann haben wir gesehen, the generations of Ishmael, ganz kurz, und Isaac, länger. Von Esau, ganz kurz, und dann Jakob, länger. Das ist eine Struktur durchs ganze Buch. Und eigentlich, was wir hier haben, ab Kapitel 2, Vers 4, in der zweiten Schöpfungsgeschichte, ist die Geschichte der Erde. Und beachte diesen Kehrreim. Kapitel 2, Vers 5. Ehe alles gesträucht des Feldes auf der Erde war, und ehe alles Kraut des Feldes sproste, denn Jehova Gott hat ihn nicht regnen lassen auf der Erde, und kein Mensch war da, um den Erdboden zu bebauen. Die Rede ist von dem Erdboden. Vers 6. Ein Dunst, aber stieg auf von der Erde und befeuchtete die ganze Oberfläche des Erdbodens. Vers 7. Jehova Gott bildete den Menschen Staub von dem Erdboden. Hauchte in seine Nase den Odem des Lebens, und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Dann Vers 9, und Jehova Gott ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume sprießen, und so weiter. Dann Vers 19, Jehova Gott bildete aus dem Erdboden alles Getier des Feldes, und so weiter, und führte das zu dem Menschen. Kapitel 3, Vers 17, und Adam sprach er, weil du auf die Stimme deines Weibes gehört und gegessen hast, von dem Baume, von dem ich dir geboten und gesprochen habe, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Dann Vers 19, im Schweiße deines Angesichts wirst du auf dein Brot essen, bis du zurückgekehrt bist zum Erdboden, von dem du bis genommen und so weiter. Dann Vers 23, und Jehova Gott schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus, um den Erdboden zu bebauen, davon er genommen war. Er trieb ihn aus. Und dann schließlich Kapitel 4, Vers 2, und sie gebar einen Sohn und so weiter, und Kain bebaute den Erdboden, sagt der Text. Dann Vers 3, er hat Frucht gebracht, Frucht des verfluchten Erdbodens. Kapitel 10, Vers 10, und er sprach, du hast getan, schau, was du getan hast, das Blut deines Bruders schreit zu mir von dem Erdboden her. Vers 11, du verflucht seiest du von dem Erdboden hinweg. Und dann einige andere Stellen, wo die Rede ist von dem Erdboden. Er war vertrieben von der Fläche des Erdbodens. Und überleg mal, das ist nicht nur Erdboden, 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 weil der Schreiber nicht gewusst hat, was wir alle in Deutsch gelernt haben, dass du nicht überall mit dem gleichen Begriff herkommst. Er will uns etwas sagen. Wozu wurde der Mensch geschaffen? Er wurde dazu geschaffen, zu bebauen und bewahren. Weißt du, die ganzen Leute, sie lesen erst im Buch Mose und sie denken an Ausbeutung, Herrscher über das Ganze. Aber es sagt, bebauen und bewahren. Das sind zwei Seiten der Sache. Und er war dazu geschaffen. Und vergiss, was du weißt, vorläufig über Brechen des Brotes und all diese herrlichen Dinge, die wir tun. Der Mensch war ursprünglich da im Gott, vergiss Evangelisation, es gibt keine anderen Menschen. Der Mensch ist da im Gottes Auftrag, diese Erde zu verwalten. Der Menschensohn. Er ist von dem Erdboden genommen. Seine Beschaffenheit, sagen die Wissenschaftler, wenn du unsere die Elemente und all das anschaust, aus dem ein Mensch besteht, das ist, was die Erde ist. Hauptsächlich Wasser und die ganzen anderen Elemente, etwa in die gleichen Proportionen wie diese Erde. Wir sind belebter Erdboden. Gott nahm ein ganz spezielles oder ganz normales Stück von Erdboden und durch sein schöpferisches Werk schuf er ein Stück Erdboden, um zu regieren über die ganze Erde. Und das war die Bestimmung der ersten Menschen. Und als Adam sündigte, wurde sein ganzes Reich, der Erdboden, war verflucht. Und jetzt muss er mit dem Schweiß seines Angesichts sein Broterwerb betreiben, weil der Erdboden verflucht ist. Und einen Schritt weiter. Es ist schlimm genug. Als einsichtiger Sünder, der verantwortlich ist für Leiden in dieser Welt, als einsichtiger Sünder, trotzdem zu leben mit der Folge deiner Sünde. Aber vergiss die Geschichte von Kain nicht. Es ist ein Stück weiter. Kain war Ackerbauer des Erdbodens. Das war sein Beruf. Das war seine Berufung. Er war dazu geschaffen. Und der Fluch an Kain, bitte verniedliche die Fluch nicht. Deine Bestimmung im Leben. Und verflucht bist du. Von dem Erdboden hinweg. Oh, liebe Geschwister, was wäre schlimmer? Geschaffen zu einer gemeinschaftlichen Unternehmung in Gottes Auftrag. Und schließlich an deine Bestimmung vorbeizugehen, losgerissen von deiner Bestimmung, verflucht hinweg, du existierst ohne Sinn in deinem Dasein. Und das auf der ersten Ebene ist die Geschichte von 1. Mose, die zweite Schöpfungsgeschichte. Natürlich ist die Geschichte hat viel andere Einzelheiten und sogar prophetisch weist auf unseren Herrn hin. Aber das gemeinsame Thema, du liest dieses Thema und auf einmal der Erdboden verschwindet. Weil das ist ein ganz anderes Thema nachher. Struktur kann uns helfen bei der Themenfindung. Beachte, wo das beginnt. Die erste Erwähnung vom Erdboden ist gleich nach der Strukturanzeige, Kapitel 2, Vers 4. Und dann hört auf, gleich vor der nächsten Strukturanzeige in Kapitel 5, Vers 1. Ein Schritt weiter. Chiastische Struktur kann das Thema oder der Höhepunkt eines Abschnittes dadurch verdeutlichen, dass sie auf einen Brennpunkt in dem Abschnitt hindeutet, um den restlichen Abschnitt geordnet ist. Und irgendwo, es kommt mir vor, mein Overhead-Folie geht mir jetzt ab. Meine Sekretärin hat versagt. Beispiel aus dem Buch The Modern Preacher in the Ancient Text. Ihr seht diese chiastische Struktur, oder? Ab Kapitel 2, Vers 4, der gleiche Abschnitt. Das erste ist eine Erzählung. Die Schauspieler in diesem Stück, Gott und der Mensch. Und die Geschichte geht von dem Erdboden zum Garten. Die letzte Erzählung, hier geschildert, ist die Erzählung wiederum, die Spieler sind Gott und Mensch. Kapitel 3, Vers 20 bis 24. Und jetzt gehen wir vom Garten zurück zum Erdboden. Seht ihr? Zwei Geschichten gegenübergestellt. Und dann, Vers 18 bis 25, jetzt Gott, Mann, Frau, Tiere und die Beziehung zwischen Geschöpfen. Hier der Mensch nennt die Tiere. Der Mensch redet über ihr Zweck im Leben. Aber ein geeignete Partnerin wird für ihn nicht gefunden, so Gott in seiner großen Güte formt oder bildet eine Partnerin für den Mann. B Strich ist ein Monolog. Dieses Mal Gott, Mann, Frau und Schlange. Das Thema, die Beziehung zwischen Geschöpfen. Hier ist Gottes Gericht und Gnade. So das, was angeschnitten wurde in der zweiten Geschichte, ist widerspiegelt in der vorletzten. Geschichte C, Dialog, Schlange und Frau, Essen von dem Baum, drei Behauptungen. C-Strick, Dialog wiederum, der Mann, die Frau und Gott. Wiederum ist das Thema, das Essen vom Baum, drei Fragen und drei Antworten. Es ist leicht zu erkennen, dass es hier um eine Struktur behandelt, eine literarische Struktur, aber wir schauen diese Dinge an, einfach nicht wie einer im Briefmarkensammler sammelt Briefe und er sagt, das ist toll, schau mal, was ich hier habe. So, wir tun unsere Bibelstunde und dann sagen wir, schau mal, was ich hier entdeckt habe. Das ist nicht der Sinn der Sache. Denn diese Struktur hat einen Höhepunkt. Und der Höhepunkt ist die Kernaussage der ganzen Geschichte. Worauf will die Struktur aus? Auf diese Erzählung in der Mitte. Die Erzählung von einer Frau, von einem Mann. Sie essen von dem Baum. Der Fall ereignet Rebellion in Gottes Königreich. Und dann ist der Drehscheibe. Es ist gegangen vom Boden, nur Boden, zu einem Garten. Und jetzt geht es vom Garten zurück zum Boden. Es ging um Harmonie in der Tierreich. Wunderbare Harmonie. Der Löwe und die Löwen spazieren hin zu Adam. Er streichelt sie. Und sagte, Löwe, das wäre ein Name. Löwe, der König. Löwe. Gewaltig. Und jetzt, in der letzten Geschichte, sieht Adam einen Löwen. Seht ihr hier Möglichkeiten zumindest? Ich meine, lieber Prediger, das nicht, dass du da stehst mit Overhead-Projektor und du sagst, Strich, Baby, Strich, weißt du, schau die ganze Skelett der Sache. Skeletten sind nicht schön. Aber du hast ein Mittel. Du kannst zeigen, wie furchtbar Sünde ist. Und jetzt hast du eine von Autor gewollte Gegenüberstellung. Und das wäre eine Hilfe, nicht wahr? Nur eine Hilfe. Ich glaube nicht, dass es gewinnbringend wäre, da am Sonntagnachmittag Ihnen das ganze Zeug zu zeigen. Aber es hilft dir, eine relevante Botschaft zu bringen. Wenn ihr das Buch noch nicht habt, von Aram bis Malachi, du Schande. Das musst du wirklich haben. Es ist ein tolles Buch von Dillenburg Verlag. Lies da seine Darstellung der Struktur von Jesaja. Du wirst sehen drei Riesenabschnitte. Und dann in dem dritten Abschnitt, von Kapitel 40 weg, sind noch drei Abschnitte. Und in dem mittleren Abschnitt, der chiastische Höhepunkt von dem ganzen Buch von Jesaja, ist dieser Satzteil. Wie ein Lamm war er geführt. Und das ist der Höhepunkt des Buches. Das hätte ich nicht zeigen müssen mit einer großen Gliederung, das weißt du oder? Aber es ist nicht gewaltig zu sehen, du wirst es einmal sehen, wenn du das Buch kaufst, wie das ganze Buch geordnet ist um eine Aussage. Es ist die Lösung eines Problems, über das der Prophet gedacht hat seit Kapitel 1. In Kapitel 1 steht Israel da von Schädel bis zur Sohle eine Wunde. Und mit Schlägen sind sie heimgesucht worden. Und es vermehrt nur euer Abfall. Was kann ich tun? Ihr kennt euren Meister nicht. Ein Esel ist klüger als er. Er weiß, wo er sein Fressen hat. Und ihr irrt weg von mir. Und was ist die Nütze von Schlägen? Und Striemen ist das hebräische Wort. Und Kapitel 53 ist der Höhepunkt des ganzen Buches. Er hat so viele Kapitel hinaufgezielt. Und die Antwort in Kapitel 53 ist, er ist seine Striemen. Das ist unser Heiland. Und das ist die Antwort auf Kapitel. Es ist nicht, dass Gott für unsere moralische Krankheit uns geschlagen hat. Er hat ihn geschlagen. Und wir irrten herum und wir kommen zurück. Ich weiß, du hast es schon gewusst. Aber das wird bestätigt, wenn du die Struktur des Buches anschaust. Viertens, bevor der Pause, ganz kurz, gebrochene Struktur kann ein Thema unterstreichen, eine Aussage betonen. Das betonte Glied fällt aus dem Raster. Weißt du, weil wir wahrscheinlich keine Literaten hier sind, ich zumindest nicht. Ich meine, Karl May ist etwa mein Niveau. Aber da wir nicht so sind, wir sind nicht gewohnt, die Bibel zu hören, wie sie damals die Bibel gehört haben. Wir lesen poetische Sprache in Jesaja und es ist gar nicht so, es ist irgendwie ulkig übersetzt in der Urtextbibel und wir denken gar nicht, dass es ein Gedicht war, Jesaja. Aber doch hin und wieder erkennt man das. Ein Beispiel aus 2. Timotheus, habe ich entdeckt letzte Woche. Das Wort ist gewiss. Denn wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Wenn wir ausharren, so werden wir auch mitherrschen. Wenn wir verleugnen, so wird er auch uns verleugnen. Wenn wir untreu sind, wird er auch uns untreu sein. Oh nein. Und es ist ein Schock zu einem griechischen Ohr, dass er nicht untreu ist, wenn wir ihm untreu sind. Wisst ihr, was ich meine? Es ist wie, Er fährt mit 170 Stundenkilometer und dann in seinem Satz, gell? Wir haben einmal im Gymnasium das gemacht. Wir waren so schnell unterwegs und ich hatte einen Freund, der heißt Ears Ingram, Oren Ingram. Er hat diese große Ohren gehabt, ganz ein populärer Kerl. Hat die Fenster runter gemacht und total jetzt den Kopf aus dem Fenster getan mit 160 Stundenkilometer und dann voll gebremst. Dann sagt er, Luftwiderstand. Gewaltig, ja? Aber weißt du, wenn du liest den Text in Kapitel 2 von 2. Timotheus, du liest den Text, er bleibt treu, weil er sich selbst nicht leugnen kann. Lasst uns drüber nachdenken, Brüder. Wieso betont der Text diese Aussage? Du weißt nicht einmal, es ist betont, wenn du die Struktur nicht anschaust. Ein Timotheus, der lernen muss, Härte und Entbehrung und harte Arbeit zu erdulden. Selbst wenn Leute abkehren von der Wahrheit, die waren auf der Freizeit letztes Jahr, wo ist der? Er kehrte sich von der Wahrheit ab. Und es wird immer schlimmer und schlimmere Tage kommen noch. Hast du nie die Last der Christenheit empfunden in diesen Tagen? Und er sagt Timotheus selbst, wenn diese schlechte Arbeiter unterwegs sind und ganze Häuser umstürzen, Timotheus, gedenke eines in deinem Leiden. Gedenke Christus, der Auferstandene, der Sohn David. Denke an ihn. Und weiteres Timotheus Gedenke folgendes. Er, trotz Philgetos und Hermogenes oder Pastorisiert oder wie er heißt, er bleibt treu, denn er kann nicht anders sein. Oh, was für eine Botschaft ist das. Und liebe Brüder, das ist die Kernaussage des zweiten Kapitels. Wie ich treu sein kann, selbst wenn alle sonst den Herrn verlassen oder den Paulus verlassen. Und viele kehren sich von der Wahrheit ab. Und ich habe immer weniger Freunde. Sie waren früher meine Mitarbeiter. Jetzt machen sie einen Bogen um mich. Aber Timotheus, er ist treu. In einem Zusammenhang von Verleugnung, Untreue und so weiter. Seht ihr, wie Struktur hilft einem? Es hat mir geholfen, irgendwie zu sehen, was er sagen wollte. Und nicht, dass ich sage, Struktur, Lothar. Forget it. Auf dass ich da stehen kann und ich unterscheide zwischen meinem Schreibtisch und meiner Freude und einem Auftrag, den ich heute habe. Denn sie haben es nötig, Brüder, zu hören. Ihr Aber die Frage ist, wie habe ich das bekommen von dem biblischen Schreiber? So viel. Pause.